Judas, ein Sklave von Jesus Christus und Bruder des Jakobus. Und jetzt schreibt er an die erstens Berufenen, die in Gott dem Vater geliebt und durch Jesus Christus bewahrt sind. Judas nimmt uns rein als Halbbruder von Jesus, identifiziert sich aber als der Knecht von Jesus und nimmt uns rein in dieses große Ganze, und zwar in die damaligen Jesus-Nachfolger und für die heutigen Jesus-Nachfolger, für die das genau das Gleiche gilt. Wir sind Berufene, wir sind Geliebte und wir sind Bewahrte. Und das ist das, was heute auf dich und mich zutrifft. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal in den Gottesdienst berufen oder irgendwie berufen heute von Gottes Wort in den Glauben hinein. Oder du wurdest vor einiger Zeit von Gott berufen in den Glauben hinein. Dann ist das, was geschehen ist, aber das, was jetzt gerade ist, dann, und es gilt weiterhin, ist, dass wir von Gott, dem Vater, geliebt sind. Und ich weiß, dass das immer wieder angefochten ist. Ich weiß nicht, wie die vergangene Woche war, aber wir sind Geliebte von Gott, dem Vater. Und wir sind Bewahrte. Wir sind entweder durch Jesus Christus oder für Jesus Christus bewahrt. Das ist unser Ziel, unser Ausblick, in dem wir uns befinden. Das ist dieses große Ganze, das Big Picture, in dem uns Judas mit reinnimmt, unsere U-Bahn-Fahrt, auf der jetzt diese Durchsage kommt. Kämpf für das Evangelium. Und genau das wollen wir jetzt verstehen und sehen, und dafür werde ich zum Beginn der Predigt beten. Vater, wir wollen jetzt auf dich hören und wir danken dir für den Judasbrief, den wir häufig nicht lesen und den wir auch nicht direkt verstehen. Und genau deswegen bitten wir dich, dass du jetzt nicht nur unseren Verstand öffnest, sondern auch unsere Herzen weich machst. Dass du uns zeigst, wo du zu uns sprechen willst. Schenk uns wirklich ein Wort für unser Herz und bitten dich, dass du diese Zeit nutzt, dass wir mehr sehen, wie du bist und was du mit uns vorhast. Amen. Also warum kämpfen wir für das Evangelium? Oder warum sollen wir für das Evangelium kämpfen? Es sind die ganzen Verse 4 bis 19. Und es ist tatsächlich ziemlich viel Text, der vor uns ist. Und wir können Judas dankbar sein, weil er uns eigentlich eine Zusammenfassung in Vers 4 schenkt. Also, Vers 4. Bei euch haben sich nämlich gewisse Leute eingeschlichen, die schon längst für das Gericht Gottes vorgemerkt sind. Es sind Menschen, denen die Ehrfurcht vor Gott fehlt. Sie missbrauchen die Gnade Gottes, um ein zügelloses Leben zu führen und verleugnen damit Jesus Christus, unseren einzigen Herrscher und Herrn. Also die kurze Antwort, warum wir für das Evangelium kämpfen sollen, ist, dass hier Menschen in der Gemeinde sind, die sind ehrfurchtslos vor Gott. Man kann das auch anders sagen als die Gottlosen, aber es ist mehr als das. Es ist nicht nur, dass sie gottlos sind, sondern sie ignorieren Gottes Autorität. Und das ist die erste Aussage über sie, ist, dass sie schon längst für das Gericht vorgemerkt, eigentlich aufgeschrieben sind. Und das wird Judas Plan sein, dass er uns jetzt erklärt, warum das stimmt. Warum sind sie für das Gericht aufgeschrieben? Wieso ist das vorher schon bekannt? Und die zweite Sache ist, dass sie die Gnade missbrauchen und damit Jesus Christus leugnen. Sie sind aufgeschrieben fürs Gericht, sie missbrauchen die Gnade und verleugnen damit Jesus Christus. Das sind die zwei Punkte, die Judas jetzt in den ganzen folgenden Versen nach einem gewissen Muster auch beweisen wird. Aber wir halten nochmal kurz inne. Es ist interessant, dass Judas nicht an diese Menschen schreibt. Er schreibt an die anderen in der Gemeinde. Er adressiert jetzt nicht irgendwelche Einzelpersonen oder Namen. Und wir kennen das in der Bibel, dass auch manchmal bestimmte Irrlehrer genannt werden. Er schreibt hier an die Gemeinde. Und er führt jetzt auch keine theologische Diskussion über die angefochtenen Lehren. Was er tut ist, er zeigt ihr falsches Leben auf. Das ehrfurchtslose Leben. Wir sehen das später, das ist das begierdenfolgende ehrfurchtslose Leben. Weil sie die Gnade des Evangeliums missbrauchen und damit Jesus Christus verleugnen. Und für uns vielleicht, auch wenn der Text, vielleicht hören wir den zum ersten Mal. Und der ist relativ kompliziert, weil wir nicht in der damaligen Zeit leben und verstehen, was Judas alles meint. Wir werden unser Bestes geben, aber die kleine Aufgabe jetzt, wenn wir den Text weiter untersuchen, ist, was lernen wir über sie? Was lernen wir über diese Person? Und wie genau wird es klar, dass sie einerseits für das Gericht aufgeschrieben sind und andererseits diese Gnade missbrauchen und Jesus verleugnen? Okay, das ist unsere kleine Aufgabe. Und ich gebe ein bisschen eine Lesehilfe für Judas. Und zwar folgt jetzt viermal diese Beweisführung. Die besteht immer daraus, dass er erst ein Beispiel gibt. Ein Beispiel aus dem Alten Testament oder ein Beispiel aus dem Frühjudentum oder aus dem Neuen Testament. Und das Frühjudentum, das sind die Schriften, die entstanden sind zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Das, was so bekannt war unter dem jüdischen Volk. Es sind Schriften, die sind manchmal sehr, sehr nah am biblischen Text und manchmal richtig weit weg. Und sie erhalten nicht das Gütesiegel Gottes, dass sie Gottes Wort sind, dass sie die Heilige Schrift sind. Manches von denen ist einfach interessant, manches hilft, manches ist eher wie so die Fantasy-Literatur der damaligen Zeit zu behandeln. Das ist das Frühjudentum und es kann sehr abgefahren werden, aber Judas hat einen hohen Wert. Er denkt sehr hoch von diesen Schriften und wird sie nutzen, um die Argumentation fortzuführen. Und dann zitiert er in eigenen Worten, was die Apostel im Neuen Testament gesagt haben. Also erst diese Beispiele, dann führt er das immer auf diese Leute zurück und manchmal gibt es dann nochmal verstärkende Zitate oder Bilder. Und das Ganze wird viermal geschehen und wir werden jetzt nicht alles im Detail gehen, aber wir gehen mal in das erste rein, als einen kleinen Überflug. Und ja, man kann nicht alles direkt lesen, oder ich weiß nicht, wie es in den letzten Reihen ist, aber wir sehen am Anfang, er bietet uns drei Beispiele aus dem Alten Testament. Es sind drei Beispiele, wo die Auflehnung gegen Gott klar wird. Wo Menschen, Engel und Menschen gegen den Platz, den Gott ihnen gegeben hat, rebellieren. Das ist das Volk Israel, das Gott nicht glaubt in Bezug auf das verheißene Land, dass sie tatsächlich es einnehmen werden und nicht glauben und so von Gott für eine 40-jährige Wüstenwanderung verdammt werden und damit stirbt die ganze Generation außer Josua und Kaleb. Und da sind die Engel, die, und das ist die Geschichte in 1. Mose 6, ihren Bereich verlassen, weil sie, ja, man kann es nicht anders sagen, mit den Menschen Sex haben wollen, mit den Frauen der Menschen. Und auf der anderen Seite sind da Sodom und Gomorra, wo die Männer von Sodom oder die Menschen von Sodom mit den Gästen von Lot Sex haben wollen, die Engel sind. Und das sind sehr krasse Beispiele. Es sind krasse Beispiele für die Sünde des Volkes, der Engel und von Sodom und Gomorra. Und es sind krasse Beispiele des Gerichtes. Wenn man an Gerichtssituationen des Alten Testament denkt, dann denkt man an diese drei. Und das sind Gerichtssituationen, die Judas jetzt klar macht, genauso schänden diese Wirrköpfe auch ihre eigenen Körper. Sie ordnen sich keiner Herrschaft unter und verspotten überirdische Mächte. Und das wird jetzt verstärkt. Und zwar mit einer Geschichte, die wir nicht mal mehr aufgeschrieben haben aus dem Frühjudentum, wo der Erzengel Michael mit Satan um den Leichnam von Mose streiten. Und Judas nutzt das einfach nur als Geschichte. Selbst in dieser Fantasy-Literatur ist dem Erzengel Michael klar, dass er nicht den eindeutig bösen Teufel verurteilen und verdammen kann. Das ist die Aufgabe Gottes. Und deswegen sagt er, der Herr bestrafe dich. Das ist der ganze Punkt. Aber diese Menschen machen alles schlecht, was sie nicht kennen. Wie unvernünftige Tiere folgen sie ihrem inneren Trieb und laufen so in ihr eigenes Verderben. Statt Gottes Ordnung zu folgen, folgen sie ihren eigenen Trieben. Und diese Triebe werden jetzt weiter verdeutlicht im nächsten Durchlauf, wo als Beispiele Kain sind. Kain, der aus Neid seinen Bruder tötet. Bileam, der aus Geldgier das Volk Israel verfluchen soll. Und Korach, der sich gegen Mose seine Autorität auflehnt und selber autoritär oder Macht haben will. Diese Personen handeln aufgrund bestimmter Triebe, Begierden. Sie handeln nicht nur selber, sondern sie verleiten auch andere dazu. Und sie nutzen, und das ist ganz spannend in Vers 12, diese Leute sind Schandflecke bei euren Liebesmahlen. Sie besitzen die Frechheit, überhaupt daran teilzunehmen und messen sich an euch. Sie nutzen die Liebe der Gemeinde aus, die Selbstlosigkeit, die Nächstenliebe, um selber gemästet zu werden. Wörtlich sind das Hirten, die sich selbst weiden. Und dann folgen vier sehr eindeutige Bilder von Wolken ohne Wasser, Bäume ohne Frucht, Meereswogen, die den eigenen Schmutz hervorbringen, oder man könnte aus der Bahn geworfene Kometen auch mit Irrsterne bezeichnen, die in die Irre führen, wenn man sich nach denen orientiert. Es sind vier Bilder aus vier Bereichen der Natur, und Judas macht klar, es ist eindeutig falsch und schlimm, was sie tun. In dem nächsten Durchgang wird dann auch wieder was zum Frühjudentum zitiert, und da macht Judas klar, Jesus wird kommen, passt auf, der Herr kommt und er wird Gottlosigkeit richten. Im letzten Durchgang sind das die Apostel, die, wo Judas in eigenen Worten zusammenfasst, die Apostel des Neuen Testaments, sie sagen schon, sie sagten nämlich, Vers 18, dass in der letzten Zeit Spötter auftreten werden, die nur ihren gottlosen Begierden folgen. Das ist Judas Beweisführung. Er macht deutlich, dass dieses Gericht aufgrund dieses begierdenfolgenden, ehrfurchtslosen Leben eindeutig voraussteht. Die Situation ist ernst. Und er macht deutlich, wie sie die Gnade missbrauchen und nicht die Autorität Jesu leben, sondern sie verleugnen, indem sie ihren eigenen Begierden folgen. Aber spannenderweise sind das hier keine persönlichen Angriffe an diese begierdenfolgenden Ehrfurchtslosen. Es sind Hilfen, nicht nur Hilfen, es sind Verdeutlichungen mit der ganzen Schrift und darüber hinaus, was dahinter steckt. Und auch für uns zum Verstehen, warum ein Kampf notwendig ist. Und das sind diese zwei Dinge. Die Situation ist ernst, die Sünde ist ernst, das Gericht ist ernst. Und sie missbrauchen die Gnade, statt Jesus zu folgen, folgen sie ihren eigenen Begierden. Diese ehrfurchtslosen Spötter, von denen wir jetzt 19 Verse, oder nicht ganz, aber gehört haben, sie tun das, weil sie den Begierden folgen, wie Neid, wie Geldgier, wie sexuelle Lust, wie Machthunger oder Stolz. Und wenn wir ehrlich sind, sind das auch genau die gleichen Gründe, warum heute jemand ehrfurchtslos vor Gott wird oder als ihr Lehrer vielleicht endet. Und es ist eine ansteckende Gefahr. Und bevor wir irgendwie diese Versuchung haben, auf jemanden zu zeigen, ist Judas sehr deutlich, dass genauso wir in dieser Gefahr stecken. Weil auch wir diese Begierden haben und kennen. Und wie häufig haben Christen der Gemeinde den Rücken zugewandt? Vielleicht aus schlechter Erfahrung, aber vielleicht auch einfach daher, weil man selber die Gemeinde anders gestalten wollte. Weil man selber nach eigener Autorität leben wollte. Oder wie häufig leben wir keine Nächstenliebe, weil sie uns zu anstrengend ist, weil sie uns zu viel kostet. Wie häufig ist es nur so ein ganz kleiner Schritt entfernt, dass ich sage, okay, mir ist es zu anstrengend, mich aufopferungsvoll für meine Fremden hinzugeben und Gastfreundschaft zu leben, dass ich auch dazu neigen könnte, zu sagen, ich brauche es gar nicht. Und den Anspruch Jesu zu verringern. Und ich will gar nicht auf abstrakte Beispiele nur hinweisen, sondern ganz bewusst auch auf mich und auf Regina. Als wir uns kennengelernt haben, war es ein enormer Kampf, die Autorität von Jesus über unsere Sexualität ernst zu nehmen. Und für unsere gefallenen Herzen war das so was Einfaches, wäre es so einfach gewesen, Jesu Autorität einfach wegzuschmeißen, seine Ansprüche wegzuschmeißen oder irgendwie umzudefinieren. Diese Gefahr ist da, und vielleicht hast du auch bei dir persönlich den diesen Kampf um eine Begierde entgegen dem Anspruch von Jesus. Und Judas sagt uns aus der ganzen Bibel und darüber hinaus, die Lage ist ernst. Und er sieht das wie, vielleicht um das Beispiel von der U-Bahn zu nehmen, wie so eine echte biologische Bombe, die da rumliegt und die euch alle infizieren kann. Und das ist der Grund, warum Judas dazu kommt und sagt, kämpft für das Evangelium, weil es von diesen Begierden folgenden Ehrfurchtslosen angegriffen wird. Das ist der Grund, warum wir fürs Evangelium kämpfen sollen. Aber Judas bleibt nicht dabei stehen. Indem er, also was er gleich uns zeigen will, ist, wie wir für das Evangelium kämpfen sollen. Und indem er uns zeigt, wie wir für das Evangelium kämpfen sollen, zeigt er uns auch, wie gut die Autorität von Jesus ist. Und wie gut seine Gnade ist. Und er zeigt uns dann auch, weil das fragen wir uns wahrscheinlich, er nimmt sich so viel Zeit, um die Irrlehrer zu verdeutlichen und was dahinter steckt, zeigt uns, wie wir mit diesen Begierden folgenden Ehrfurchtslosen umgehen sollen. Also, wie kämpfen wir oder für das Evangelium? Ich muss ganz ehrlich sein, ich bin kein großer Fußballfan. Das hat einen Hauptgrund. Und das liegt daran, dass echt beim Fußball 90 Minuten lang plus Pausen nichts passieren kann. Weil sich eine Mannschaft in einer Fünferkette hinten reinstellt und irgendwie nur versucht, die ganzen Angriffe des Gegners abzuwehren. Und daraus besteht das ganze Spiel. Bloß nicht irgendein Fehler in der Verteidigung haben. Aber ich liebe tatsächlich Fußballspiele und ich wage es dann doch manchmal eins zu gucken, weil es könnte ja sein, dass eine Mannschaft anfängt, ihr Spiel zu spielen, selber anfängt zu spielen und in den Angriff überzugehen. Und Judas ist genauso. Er verteidigt sich jetzt nicht gegen diese Ehrfurchtslosen und er verteidigt auch nicht irgendwelche angefochtenen Lehren. Ihm ist klar, Gottes Evangelium ist gut und seine Autorität ist gut. Was er tut, ist voller Angriff als die beste Verteidigung. Und das tut er nicht gegen irgendwelche Lehrer, sondern er tut das für das Evangelium. Es ist das Gleiche mit den Polizisten, die gegen Falschgeld ermitteln. Es ist eine Beschäftigung nicht mit dem Falschgeld oder mit der neuesten Technologie, die da irgendwie drinsteckt, sondern es ist eine Beschäftigung mit dem Original und für das Original. Und das ist das, was Judas jetzt tut. Wenn er uns verdeutlichen will, wie wir für das Evangelium kämpfen, dann nimmt er uns zurück in das große Ganze. Es sind jetzt die Verse 20 bis 23. Und bevor wir da jetzt zu sehr reinsteigen, oder wir nehmen das zweite Wort, aber ihr. Es ist nicht eine Ansage, die jetzt an dich oder an mich geht. Es ist kein du, sondern es ist ein ihr. Es ist nicht ein ich alleine, sondern es ist ein wir. Es ist eine bewusste Ansage an die ganze Gemeinde. Und Judas ist genial, wie er das schreibt. Und wir lesen erstmal die ersten beiden Verse. Aber ihr, meine lieben Geschwister, habt euer Leben auf das Fundament eures höchstheiligen Glaubens gegründet. Baut weiter darauf, eigentlich baut einander weiter darauf und betet so, wie der Heilige Geist es euch lehrt. Bleibt im Schutz der Liebe Gottes und wartet darauf, dass unser Herr Jesus Christus euch in seiner Barmherzigkeit zum ewigen Leben bringen wird. Judas gibt uns die Fülle des Evangeliums, der guten Botschaft Gottes weiter. In einer richtig schönen Art und Weise, auf die wir kurz hingucken. Er spricht unseren Glauben an, er spricht die Liebe Gottes an und unsere Hoffnung, also das, was wir erwarten in der Zukunft. Das Dreiergespann kennen wir aus der Bibel, als auch von Glaube, Liebe, Hoffnung, als Fundament unseres Glaubens. Eigentlich als Kern des Evangeliums. Und dann macht er sogar noch macht es noch schöner, und zwar zeigt er uns, wie wir im Heiligen Geist oder durch den Heiligen Geist beten sollen oder wie er uns lehrt, so ist es hier übersetzt. wie wir in der Liebe Gottes bleiben sollen und wie wir auf den Herrn Jesus Christus und seine Barmherzigkeit warten sollen. Judas ist klar, das Evangelium kommt von unserem dreieinigen Gott. Gott der Vater, der Gott den Sohn so sehr liebt, dass sie mit Gott dem Heiligen Geist entschließen, die Erde zu schaffen und den Menschen zu machen, dass sie diese Liebe bekommen. Es ist die gleiche Liebe, die nach der Rebellion der Menschen, dass Gott der Vater Gott den Sohn sendet zur Rettung. Und es ist die gleiche Liebe, die Gott der Sohn und Gott der Vater dann haben, um uns heute den Heiligen Geist zu senden. Dass wir in diesem Evangelium, in dieser großartigen Liebesgeschichte des Universums, in dieser großartigen Rettungsgeschichte auf unseren Herrn Jesus Christus warten. Auf seine Barmherzigkeit, auf das ewige Leben. Und es ist nicht, dass wir auf das ewige Leben warten, weil wir gerecht sind. Nein, es ist ganz einzig allein dieses, weil er barmherzig ist. Kannst du dir eine Gemeinde vorstellen, die das leben will und das lebt? Und kannst du dir vorstellen, wie das die entscheidende Siegestaktik sein kann gegen die Irrlehre, gegen das begierdenfolgende, ehrfurchtslose Leben? Das ist das Anziehende, was alles Verlorene anzieht. Und das ist Judas sein Kampf. Kämpft für das Evangelium, indem ihr das Evangelium einfach lebt. Und Judas fährt jetzt fort, aus dieser Grundlage, aus diesem Fundament unseres Glaubens, ganz eindeutig, wie wir jetzt mit den Folgen der begierdenfolgenden Ehrfurchtslosen und diesen Personen selber umgehen sollen. Und das sind die Verse 22 bis 23. Ich lese dir vor, seid auch selbst barmherzig mit denen, die ins Zweifeln gekommen sind. Andere könnt ihr vielleicht gerade noch aus diesem Feuer herausreißen. Mit wieder anderen sollt ihr zwar Erbarmen haben, müsst euch aber sehr vorsehen und den Kontakt mit ihnen meiden, dass ihr nicht von ihren Sünden angesteckt werdet. Es sind eigentlich drei Befehle, die lauten, seid barmherzig, rettet und seid barmherzig. Seid barmherzig mit den Zweiflern, die darunter leiden. Rettet einige, also andere könnt ihr gerade noch aus dem Feuer retten, rettet sie, weil es noch Hoffnung gibt. Sie liegen vielleicht wie ein Holzscheit im Feuer, können aber rausgerissen werden. Sie stehen vielleicht an der Klippe, können aber noch gerettet werden. Und der letzte Befehl ist, seid barmherzig mit Furcht oder mit Vorsicht. Und wörtlich heißt es dann, oder für das, dass ihr nicht von ihren Sünden angesteckt werdet, indem ihr hasst, indem ihr das vom Körperdreck verschmutzte und ansteckende Körper, also Unterhemd hasst. Und es ist ein schwieriges Unterfangen, weil wir haben die Tendenz, wenn wir mit jemandem zu tun haben, der sich als Christ identifiziert, aber Gottes Ansprüchen reduziert und keine Ehrfurcht vor ihm hat, dass wir davor fliehen. Oder wir haben vielleicht die Tendenz der Naivität. Aber hier haben wir dieses, erbarmt euch mit Vorsicht. Und vielleicht wird dieser Umgang eigentlich am besten damit beschrieben, wie wir uns erbarmen über kranke Personen, die ansteckend sind. Mein Vater ist Notfallsanitäter und vor einigen Jahren, es war November und es waren ziemlich schlechte Lichtverhältnisse, haben die mit dem Notarzt den Fahrer eines Verkehrsunfalls gerettet. Aber beim Legen des Zugangs wollte der Notarzt die Nadel meinem Vater geben, die gerade benutzt wurde, und aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse hat mein Vater sich dann gestochen an dieser Nadel. Klingt erstmal nicht so dramatisch, aber später stellte sich heraus, oder relativ schnell stellte sich heraus, dass der Patient Hepatitis C hatte. Und es folgten sehr ungewisse Wochen und unsichere Wochen, wo mein Vater mehrfach untersucht wurde. Und wir können Gott preisen dafür, dass er sich nicht angesteckt hat an dieser kontaminierten Nadel. Vielleicht hilft uns das, zu verstehen, wie wir umgehen können mit Erbarmen, weil Hoffnung da ist, aber in Vorsicht im Umgang mit Begierden folgenden Ehrfurchtslosen. Und das betrifft verschiedenste Bereiche unseres Lebens. Und ich muss sagen, dass ich hier, glaube ich, nicht die Fähigkeit habe, das komplett rauszufinden und das als Aufgabe mitgeben will. Euch mit, oder Judas gibt uns das als Aufgabe mit, das herauszufinden, wie wir dieses Erbarmen haben mit Vorsicht. Ist das in einer Seelsorge, wo wir vielleicht genauso neigen können, Gottes Ansprüche in Bezug auf in meiner Vergangenheit Sexualität zu verringern? Oder sind das theologische Diskussionen in der Gemeinde oder außerhalb? Oder, ganz beliebtes Medium, sind es Podcasts, die wir anhören? Judas macht klar, hör es dir mit Vorsicht an, sei nicht auf der Flucht einfach nur so, dass du dich abschottest, aber sei auch nicht naiv mit dem, was du konsumierst. Und das Schöne ist, er spricht nicht dich nur an, er spricht euch an. Oder er spricht nicht nur mich, sondern er spricht uns an. Es ist eine gemeinsame Anstrengung, wie wir für das Evangelium kämpfen. Und wir fragen uns vielleicht, warum können wir dieses Erbarmen haben? Es sind echt schlimme Sünden, die hier beschrieben sind. Und vielleicht, das ist auf einer anderen Ebene, fragt sich jemand, warum verwendet Judas überhaupt so eine komische Sprache? Warum jetzt aus dem Feuer reißen? Warum mit diesem ansteckenden Gewand? Was Judas hier macht, ist, er erinnert an eine Vision. Er erinnert an eine Prophezeiung des Propheten Sacharja im Alten Testament. Es ist in Sacharja Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Und die Situation ist folgende, und die wird ja auch beschrieben, dass der Hohepriester Jeschua sehr schuldig ist, weil er der Repräsentant des Volkes Israel ist, was sich extrem gegen Gott versündigt hat. Und jetzt sieht Sacharja diese Vision. Und da ist der Teufel, oder Satan wird das, genau, Satan, und auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Engel des Herrn, der Engel Jahwes. Und die stehen vor Jahwe, wo auch Jeschua steht. Und Jeschua wird angeklagt vom Satan. Und dann heißt es in Vers 2, doch Jahwe sagte zu ihm, Jahwe verbietet dir, Satan, das Wort. Ja, er, der Jerusalem erwählt hat, verbietet dir das Wort. Ist dieser Mann, Jeschua, hier nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen wurde? Als Jeschua nämlich so vor dem Engel Jahwes stand, hatte er Gewänder an, die vor Schmutz stanken. Da sagte der Engel Jahwes zu den vor ihm stehenden Engeln, zieht ihm die schmutzigen Gewänder aus. Und an Jeschua gerichtet, hiermit nehme ich dir die Schuld von dir weg und kleide dich in Festgewänder an. Dieses Erbarmen, was der Engel des Herrn über Jeschua hat, das haben wir genauso in Jesus Christus erfahren. Es ist Jesus Christus, der sich für uns erbarmt und einsetzt, der uns neu bekleidet und der die Hoffnung und die Stärke hat, auch jeden Irrlehrer, jeden Begierden folgenden Ehrfurchtslosen, die wir alle einst waren, zu retten. Und es ist das tiefste Bedürfnis, es ist die tiefste Begierde, dass die Beziehung zu Gott wiederhergestellt ist. Und das zeigt uns Judas in seinem Brief. Er zeigt, kämpfe oder ermahnt uns, ermutigt uns, kämpft für das Evangelium, weil es angegriffen wird und indem wir es leben. Und dann nimmt er uns zurück in das Big Picture. Wir haben gesehen, warum wir für das Evangelium kämpfen, weil es angegriffen wird. Wir haben gesehen, wie wir für das Evangelium kämpfen, indem wir es leben. Und dann führt er wieder zurück. Erinnert ihr euch an die ersten drei Verse? Wir sind die Berufenen, die von Gott dem Vater geliebt und für Jesus Christus bewahrt werden oder durch Jesus Christus bewahrt werden. Und dann kommt Judas ganz am Ende mit einem Lobpreis Gottes, mit einer Doxologie um die Ecke, in der gleichzeitig ein sicheres Gebet, ein Zuspruch für uns steckt. Dem, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren und der euch makellos und mit Freude erfüllt vor seine Herrlichkeit treten lassen kann. Diesem einzigartigen und alleinigen Gott, der durch unseren Herrn Jesus Christus unser Retter geworden ist. Ihm gehört Herrlichkeit, Majestät.
Lasst uns zusammen beten. Jesus, du bist unser Herr und Retter. Du hast aus deinem Erbarmen heraus uns herausgerissen aus dem Feuer. Du hast uns neu bekleidet. Und wir sind jetzt hier als deine Herde, als dein Leib, als deine Braut, die du für dich vorbereitest und makellos bewahren willst. Und du gibst uns diesen Aufruf zum Kampf für dein Evangelium. Und wir sehen die Not in unserer Zeit. Und du kennst auch die kleinsten Details, auch in unserem Herzen und in den Herzen der Menschen um uns herum. Und du bist fähig, Herzen zu verändern, die Schönheit deines Evangeliums tief einzupflanzen. Und darum bitten wir dich, dass du sie tief einpflanzt hier in dieser Gemeinde, dass sie für dein Evangelium kämpft, indem sie es in voller Stärke lebt. Wir preisen dich, dass du uns durch deinen Geist bewahren wirst für dich. Und wir wollen ja dieses Gebet gemeinsam abschließen, indem wir das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.